eines bedeutenden Philosophen, der in der katholischen Kirche ja sozusagen ein Hausphilosoph ist. Und er hat schon sehr früh diese Bezeichnung festgelegt. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er hat eine soziale Natur. Und das ist nicht nur eine Zustandsbeschreibung, sondern auch zugleich eine Aufforderung, sozial zu leben, in der Gemeinschaft mit anderen zusammen die Ziele des Lebens zu verwirklichen.
Welche Bereiche kommen da in Frage?
Eigentlich alle Lebensbereiche, die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft, Familie, alle diese sozialen Verbindungen, in denen der Mensch aufwächst, denen er überhaupt seine Existenz zu verdanken hat, und in denen er sich nun bewähren muss, damit er ein gelungenes Leben führen kann.
Das heißt, wenn der Mensch diesen verschiedenen Beziehungen, die Sie aufgezeigt haben, nicht entspricht, entspricht er auch nicht seiner Natur?
Ja, dann kann es sein, dass er überhaupt nicht überlebt. Das ist ja bei vielen Leuten so, die glauben, nicht abhängig zu sein von einer Gemeinschaft und wie Robinson irgendwo leben zu können. Aber dabei ist es einfach biologisch gar nicht möglich. Wir sind existenziell und biologisch und physisch abhängig von anderen Menschen, von anderen Gemeinschaften. Und sich darüber klar zu werden, ist eben auch eine Aufgabe der Sozialethik, die den Menschen als ein endsoziale, aber auch individuelle bezeichnet.
Das heißt, die Arbeitsteilung entspricht durchaus dem Menschen als solchen, dass es also einen Schuster gibt, der Schuhe für alle herstellt, oder eben dann auch den Schreiner, der die Möbel für alle herstellt, indem er sich da auf das konzentriert, was er gut kann.
Ja, nun hat es im Lauf der Geschichte, vor allem mit dem rapiden Wandel der Technik, sehr viele unterschiedliche Arbeitsteilungen gegeben. Aber schon sehr früh in der Geschichte der Menschheit sehen wir diese Arbeitsteilung wirken. Also zwischen Sammlern und Jägern, aber auch zwischen Priestern und Königen. Also da gibt es sehr große Unterschiede, auch zwischen den Geschlechtern. Ja. Und das ist natürlich geschichtlich sehr variabel. Und im Moment erleben wir ja wieder so einen Schub, eine völlige Veränderung auch dieser Konstellation. Und was Sie eben von den Singles gesagt haben, so ist das auch für einen Single, ob er nun freiwillig oder unfreiwillig alleine lebt, ja, es ist doch eher als ein Mangel zu empfinden. Und man sieht ja auch, wie viele Leute sich, wenn sie alleine sind, sich zusammenschließen, doch mit anderen. Und ja, Individualisierung bedeutet nicht, dass man immer mehr Einsamkeit haben muss, notwendigerweise, ja, sondern dass es immer neue Formen auch des gesellschaftlichen Zusammenlebens gibt.
Das heißt also, das Miteinander ist es, was das menschliche Leben reich macht und was es auch dazu führt, dass der Mensch sich in dem Sinn auch fort- oder weiterentwickelt.
Ja, das gilt eigentlich für jede Art der menschlichen Entfaltung, eben auch der religiösen. Das christliche Leben beispielsweise ist ja nicht zu führen als in einer Einsiedelei, sondern es ist doch ein Gemeinschaftsleben. Und auch die Offenbarung Gottes selber wendet sich an ein Volk, an eine Gemeinschaft, an die Kirche. Mhm. Es ist der Glaube, der lässt sich nicht rein individualistisch leben.
Ja, was macht denn die Kirche zurzeit, um sie diese sozialen Bezüge des Menschen ihm wieder nahe zu bringen, wo der Mensch momentan dazu tendiert, als Single zu leben?
Ja, es gibt da sehr viele praktische Dinge, die da in der Kirche passieren. Also die vielen neuen Bewegungen, die es gibt, oder auch eine Intensivierung des Gemeindelebens.
Das heißt also, man findet durchaus auch die Bewegung, dass viele Leute wieder einer Gemeinschaft, einem Kloster oder einer sonstigen Gruppierung sich anschließen.
Ja, und das Paradoxe, oder es klingt vielleicht so, aber Individualismus lässt sich nur in der Gemeinschaft praktizieren. Und man, ja, muss sich das leisten können, zum Beispiel auch finanziell. Ja. Hätten wir diese Individualisierung ja nie gehabt, wenn nicht dahinter eine mächtige Volkswirtschaft steht, die die Güter überhaupt erst mal hervorbringt, von, ja, denen man als Individuum dann auch gut leben kann und dabei auch die Illusion pflegen, man sei unabhängig, man sei autonom, ja, autark. Das ist überhaupt in Wirklichkeit gar nicht der Fall.
Ja, und um vielleicht noch mal kurz auf den Aristoteles zurückzukommen mit seiner Misotis-Theorie, das heißt der Theorie der Mitte, ist das, wenn ich Sie richtig verstehe, das eine sowie auch das andere extrem zu meiden, also das zu sehr Individuelle, aber andererseits ist die Frage, inwiefern kann man sich auch im Sozialen verlieren? Das heißt, dass man sich zu sehr auf die Bezüge einstellt und zu wenig sich selbst als Person damit dann auch gerecht wird.
Ja, da haben Sie was angesprochen. Der Aristoteles ist ja so etwas wie ein Kirchenvater inzwischen geworden. Und Ernst Bloch, übrigens ein marxistischer Denker, hat einmal gesagt, die katholische Kirche hat Aristoteles in den Knochen. Nicht? Und vor allem seine Tugendlehre, ja, oder die Lehre der richtigen, der wahren Mitte, dass man also sich vor Extremen bewahrt, mhm, und dass man auf der einen Seite also durchaus ein Individuum sein kann mit einem eigenen Gewissen, mit einem eigenen Willen, aber auf der anderen Seite doch Verantwortung zeigen, ja, muss für die Gemeinschaft und sich auch nicht in der Gemeinschaft zu verlieren. Ja. Also als ein reines kollektives Wesen aufzugehen in der Gemeinschaft, ist auch nicht der Inbegriff des Humanen.
Das heißt, beide Extreme sind zu meiden und es geht sozusagen um das Maßhalten, um die Mitte, also nicht um das Maßhalten im bayerischen, ja, Sinne, sondern um das Maß, die Mitte zu finden zwischen dem Kollektiven oder dem Individualismus.
Ja, wir sehen ja in der Tradition der Kirche, seitdem es die katholische Soziallehre in dieser Form gibt, also vor allem auch im 19. Jahrhundert, hat sich die Kirche immer distanziert von zwei Extremen. Nicht auf der einen Seite den Individualismus, der also durch eine liberale Ideologie hervorgebracht worden ist, und auf der anderen Seite gegen einen Kollektivismus, wie er sich im Sozialismus ja gezeigt hat. Ja. Und die Suche nach einem dritten Weg oder besser gesagt nach einer Mitte, nach einer Ausgeglichenheit, ist hier kennzeichnend für die Tradition der Kirche, speziell auch in ihrer Soziallehre. Vielleicht sollte man, um Missverständnissen zuvorzukommen, einmal die Unterscheidung machen zwischen Moral und Ethik. Moral ist das praktische Handeln, wo man sagt, das ist ein guter Mensch, er handelt richtig und gut. Ethik bedeutet das Nachdenken darüber, ja, über das gute Verhalten.
Also das Nachdenken Moral über ist, die Moral.
Ja, Moral verhält sich zu Ethik wie die Praxis zur Theorie. Und dann haben wir die weitere Unterscheidung zwischen der Sozialethik und der Individualethik. Also die Individualethik, die reflektiert das Verhalten der Einzelnen. Mhm. Und die Sozialethik will dann den Kontext des Sozialen, also die Gesellschaft, die Institutionen, die Familie beispielsweise.
Können Sie da noch ein konkreteres Beispiel nennen?
Ja, es ist ein Unterschied.
Wie sich dieses beide Verhältnisse, die Individualethik und die Sozialethik, zueinander bestimmen?
Ja, es ist so, dass bei der Individualethik vor allem das Handeln des Einzelnen nach Tugenden etwa, ob einer gerecht ist, ob einer klug ist, ob einer Maß halten kann oder so, beobachtet wird in sich sozusagen. Insofern er aber dann in seinem Handeln Bezug nimmt auf die Gesellschaft insgesamt oder auf die Familie, in der er lebt. Je nachdem, da hat er ganz verschiedene Rollen. Oder wenn er in einer Partei lebt oder dort ein Funktionär ist oder so, dann muss er sich wohl anders verhalten, als wenn er sich in einer Familie seiner Frau gegenüber verhält. Oder wenn einer Polizist ist und hat hier eine Funktion auszuüben. Ja? Also den Staat, die Paragraphen einzuhalten und die Räuber zu fangen, ja. So wird er seiner Frau gegenüber sicherlich ein ganz anderes Verhalten, nämlich das des Ehemannes, ne, in Treue.
Aber
er wird dann vielleicht auch darauf verzichten, seine eigene Frau anzuzeigen bei den Behörden. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das also bei Thomas von Aquin schon eine gewisse Rolle gespielt hat.
Aber es stellt doch auch ein gewisses Dilemma für diese einzelne Person dar, zwischen dem, zu dem ich individuell mich verpflichtet fühle, dass ich meine Frau nicht anzeige für den Fall, dass sie einen Mord begangen hat.
Ja.
Andererseits, wenn ich Polizist sein sollte, stehe ich auch in der Pflicht, der Gesellschaft als solcher zu gehorchen. In so einer Art von Pflichtenkollision. Wem gehorche ich oder wem muss ich mehr entsprechen? Oder was hat Vorrang?
Ja, das ist eine sehr abstrakte Frage. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier der Satz Geltung hat, man muss auf jeden Fall immer seinem Gewissen gehorchen. Ja?
Ja.
Das steht über allem bei Aristoteles. Vor allem bei Thomas von Aquin ist es ja so, dass man sogar seinem irrenden Gewissen folgen muss. Auch, also
solange man, glaube ich, nicht überzeugt ist, dass es doch irrt. Also man muss
ja, nur wer weiß denn, dass es irrt? Das ist, wird man oft sehr später erst erfahren. Und darum kommt es ja so sehr darauf an, das Gewissen zu bilden. Nur, meine ich, dann kommen vor allem die persönlichen Lebenskreise, also die Beziehungen, die Interface-Beziehungen, oder sagen wir mal in kleinen Gemeinschaften, ist doch das moralische Handeln von einem stärkeren Verpflichtungsgrad oder von einer stärkeren Evidenz.
Mhm.
Die Sozialethik, die hat es relativ mit weiträumigen Beziehungen zu tun.
Ja.
Also, aber zum Beispiel mein Verhältnis zu den Papuas ist ein etwas distanziert. Höchstens, wenn ich einen Papua persönlich kennenlerne, dann ist mein Verhalten ihm gegenüber doch von einem viel radikaleren Verpflichtungsgrad, als wenn ich sozusagen abstrakt aus großer Entfernung her eine Menschenfreundlichkeit zum Ausdruck bringe, ja. Da verflüchtet sich auch die Nächstenliebe, die wird also sozusagen in Solidarität aufgelöst.
Ja, welche Rolle spielt denn im Rahmen der Sozialethik speziell die katholische Soziallehre? Oder wodurch zeichnet sie sich jetzt im Hinblick auf die herkömmliche Sozialethik aus?
Ja, Thomas von Aquin geht natürlich hier einen Schritt weiter als Aristoteles und er reflektiert hier viel stärker auch Gott als Gesetzgeber und den Menschen, der also am göttlichen Gesetz teilhat, partizipiert durch seine Vernunft. Und er berücksichtigt natürlich auch die christliche Botschaft der Erlösung und des Reiches Gottes.
Ja.
Also hier bekommt die Sozialethik dann doch eine viel weitere Dimension, eine religiöse Qualität.
Ja, in einem Staat wie Deutschland, wo die Mehrheit bereits nicht mehr katholisch ist, inwiefern können da katholische oder aus der katholischen Soziallehre gewonnene Elemente integriert werden?
Ja.
Ist das nicht eine Art, ich sage in Anführungsstrichen, eine Art Vergewaltigung derer, die einer anderen Konfession angehören?
Ja, das ist der beliebte Fundamentalismusvorwurf, den wir öfters zu hören bekommen. Und der berechtigt wäre, wenn man unmittelbar aus der Heiligen Schrift Handlungsanweisungen oder juristische Maßstäbe ableiten würde und dann auch Nichtchristen sozusagen unter die Verpflichtung stellen würde, evangeliumsgemäß zu leben oder wie das Kirchenrecht es vorschreibt. Ja?
Mhm.
Aber diese Art von Integralismus und Fundamentalismus ist genau das Gegenteil von dem, was die katholische Soziallehre will.
Das heißt also, die katholische Soziallehre entnimmt ihre Legitimation nicht von, sage ich, der Mehrheit oder der Bevölkerung, sondern stützt ihre Legitimation auf etwas anderes.
Das ist wohl wahr. Sie ist religiös motiviert und legitimiert. Also sie hat einen Auftrag, in der Gesellschaft wirksam zu sein Und zwar, dass man bestimmte Strukturen oder Institutionen oder auch die Rechtsordnung in einer gewissen Weise verändert oder auch beibehält, je nachdem, wie sie sich auswirkt auf die menschliche Entfaltung in einem sittlichen Sinne.
Ja.
Nur hier ist die Frage ganz bedeutsam, dass wir in der Begründung dessen, was wir etwa der Gesellschaft gegenüber fordern, versuchen doch auch die Vernunftbegründetheit der sittlichen Norm darzustellen. Mhm. Also wir sagen nicht, dass es hier ein Gebot Gottes alleine,
ja,
oder es ist also in der Heiligen Schrift, im Evangelium schon immer gewesen, so und so zu handeln. Das mag für das gläubige Individuum stimmen,
ja,
aber insofern ich jetzt eine Rechtsordnung für eine Gesamtgesellschaft entwerfen will, in der eben auch Nichtgläubige leben, die ja auch ihre Rechte haben.
Ja.
Es soll ja keiner zum Glauben gezwungen werden. Das wäre ja eine völlige Perversion des Glaubens.
Genau. Aber wie sieht das, wenn ich kurz einwenden darf, wie sieht das konkret aus? Wie geht die Kirche vor? Was macht sie? Sind Enzykliken oder Schreiben oder was? Wie geht sie oder greift sie diesen Punkt auf, dass sie eine Orientierung für die Christen zumindest dann doch bietet?
Ja, man kann nun sagen, das ist das Produkt einer langjährigen Erfahrung, also die auch über Jahrhunderte hindurch gewirkt hat. Und die katholische Soziallehre ist zunächst einmal so etwas wie eine geronnene Menschheitserfahrung auch, aus der Geschichte klug zu werden. Also beispielsweise.
Aber kommt man dann immer nicht schon zu spät, wenn man versucht, immer aus etwas zu lernen, was schon nicht mehr aktuell ist?
Ja, nur Sie glauben nicht, wie oft die Dinge wiederkehren, die man vielleicht schon längst auf die geschichtliche, auf die Müllhalde geworfen hat. Auch der Sozialismus, der angeblich endgültig gestorben sei, kann irgendwann mal wiederkommen. Das ist eben die Versuchung, dass man sich also mit totalitären Ideologien glaubt, eine perfekte Welt, eine Art Paradies auf Erden schaffen zu wollen.
Ja.
Und dass das in der Geschichte nicht geklappt hat, dass das überhaupt nicht funktionieren kann.
Ja.
Ich glaube, dafür steht die Erfahrung von über Jahrtausenden, kann man schon sagen, gerade der katholischen Soziallehre.
Das heißt,
die aber nicht nur darin besteht, dass sie nun sagt, wir wollen keine linken oder rechten totalitären Systeme haben, sondern die versucht auch positiv eine Orientierung zu geben, in welche Richtung denn nach einer humanen Ordnung zu finden ist, in der dann auch andere Religionen, andere philosophische Überzeugungen einen Platz haben und in dem wir also in einem rationalen Dialog stehen, also mit diesen Kreisen innerhalb einer Bevölkerung, die immer mehr so säkular, also weltlich geworden ist und die immer weniger hört auf die Autorität der Kirche. Also wir können mit Autoritätsargumenten hier wenig ausrichten.
Das heißt, kurz um das zusammenzufassen, die katholische Soziallehre ist so eine Art im Hintergrund stehende Orientierungshilfe, an der sich jeder ausrichten kann, der möchte, aber nicht dazu gezwungen wird.
So kann man es sagen. Es ist ein Angebot. Allerdings hängt es davon ab, von der Überzeugungskraft der Argumente ab, wie nun also bestimmte Vorstellungen einer solidarischen Gesellschaft oder was heißt Freiheit? Ne? Das sind sehr spannende Fragen, die heute wieder groß diskutiert werden in allen Parteien. Und weil hier die Kirche mitreden, in diesem Disput, in diesem Diskurs, der ja eigentlich zeigt, wie ratlos unsere Gesellschaft geworden ist und wie wenig verbindlich heute noch die Regeln sind, weil jedes Individuum glaubt, nun sein eigener Papst zu sein oder seine eigene Wahrheit gefunden zu haben und alle operieren aneinander vorbei oder auch gegeneinander. So kommt also immer wieder ein Konflikt zustande oder vor allem eine große Desorientierung oder eine Ratlosigkeit.
Das heißt, Sie glauben also, dass die katholische Soziallehre einfach in unserem heutigen gegebenen Werteverlust eine Orientierungshilfe bietet?
Ja, zweifellos. Und nicht nur wegen der Erfahrungen, die wir haben, sondern auch, weil wir viele Dinge ausprobiert, experimentiert haben und sagen können, so geht es.
Und eine Orientierungshilfe, um noch mal konkret nachzufragen, nur für das christliche Abendland oder aber auch für China oder anders in einer anderen Tradition stehende Länder?
Sie sprechen hier das sogenannte Weltethos an, das im Moment ja groß diskutiert wird.
Hans Küng,
Ja, nur wir brauchen nicht auf Hans Küng hier zu warten, um also diese Regeln und Orientierungen wahrzunehmen, die ja nicht nur für irgendeine lokale Situation gilt. Sie gilt auch nicht nur für ein Land, sondern die katholische Soziallehre ist die Lehre einer Weltkirche.
Ja.
Und sie versucht nun über die Kulturen hinweg, auch über die Zeiten hinweg, also kultur- und geschichtsübergreifende Normen zu finden.
Ja, ist dieser Anspruch nicht übertrieben oder überzogen?
Ja, nun, es kommt ganz drauf an. Also sofern sich dann diese relativ abstrakten Überlegungen verbinden mit kulturspezifischen Dingen, also wie etwa so typisch deutsche Dinge, wie wir müssen einen Staat haben, der sehr mächtig und stark ist, ja, möglichst also einen Vaterstaat, der also alle Defizite des Individuums zu kompensieren hat. Ne? Also es gibt Länder, die mit viel weniger Staatlichkeit auskommen. Ja. Und wir sollen nicht glauben, dass nach dem deutschen Wesen die Welt genesen könne. Und ja, katholische Soziallehre hat nichts damit zu tun, dass wir hier eine deutsche Tradition versuchen.
Das zeigt praktisch hier schon auch eine Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in der Kirche, dass man sich zwar auf allgemeine Orientierungen sich annimmt, aber das, was den Fachbereich betrifft, wiederum dem einzelnen Land dann selber regeln lässt.
Sehr wohl, das ist ja gerade das Positivum auch an abstrakten Regelungen. Man macht uns oft das als Vorwurf, aber abstrakt bedeutet doch nicht inhaltsleer, sondern das sind doch schon Orientierungen, an die man sich halten kann. Also die bestimmte Extreme beispielsweise ausschließen und die in eine Richtung verweisen, innerhalb derer man nach konkreten Lösungen suchen muss. Wir haben die alle nicht schon vorher. Ja. Wir müssen sie also im Umgang mit der konkreten gesellschaftlichen und kulturellen Situation erarbeiten, diese konkreten Lösungen. Ja? Und die können wir dann natürlich nicht also auf die ganze Welt übertragen. Aber ja, übertragbar sozusagen mit als Anspruch, als ethischer Anspruch an die ganze Welt, sind schon also diese Begriffe und Prinzipien, die wir entwickelt haben, wie Solidarität oder wie Subsidiarität und auch das Gemeinwohl. Ja, das sind schon wichtige Orientierungen. Und kein Politiker kommt daran vorbei, auch daran zu appellieren, Leute, wir brauchen mehr Solidarität. Ja. Aber das ist mit moralischen Appellen ja alleine nicht getan, sondern man muss eben dann konkrete Ordnungen schaffen, ja, die es überhaupt möglich machen, dass so etwas wie Solidarität als sinnvoll erscheint.